Vielen Dank für die netten Worte, vielen Dank für die Einladung. Ich habe zum Thema Ihrer Veranstaltung eine Meinung, eine sehr private. Ich habe 5 Kinder zwischen 2 und 22 und habe damit des Öfteren mal zu tun. Ich werde dazu aber nichts sagen jetzt, weil das halt nur eine Meinung ist und mit der will ich Sie verschonen. Meine Aufgabe ist es, das hat Herr Schulz ja eben schon gesagt, über den Kommunikationsraum Internet und seine Spezifika zu reden. Jetzt enttäusche ich Sie direkt, das kann ich nicht. Also nicht erschöpfend in 20 Minuten. Das heißt, ich habe mir erlaubt, einige Aspekte herauszupicken, die ich Ihnen nahebringen will, von denen ich hoffe, dass Sie interessieren und zum Thema der Tagung passen. Kennen tun Sie das alles schon auf die eine oder andere Art, da bin ich mir sicher. So, jetzt fange ich aber an direkt. Mit einer These, die auf etwas antwortet, was Sie eben gesagt haben. Ich glaube tatsächlich, dass das Netz eine völlig neuartige medientechnische Umgebung ist, die wir so nicht kennen und die wir bis jetzt auch noch nicht richtig verstehen. Und wie das mit so neuen Techniken und neuen Medien ist, irritieren die uns und verführen uns dazu, uns Bilder zu machen, wie dieses. Das ist so eine der grafischen Visualisierungen des Netzes, hier aus dem Optic Project von Barry Lyon. Die unterschiedlichen Farben, die unterschiedlichen Top-Level-Domänen. Datenströme kennzeichnen sollen. Wir tun das, uns das Unverständliche verständlich zu machen, auch immer wieder mit Mythologisierung. Sie haben Mythos Internet zum Glück genannt, das haben wir schon Mitte der 90er rausgebracht. Daran hat sich in den Jahren seither wenig geändert. Und ich glaube auch schon, unser Grundverständnis des Netzes ist durchdrungen von zum Teil verklärenden Idealisierungen seiner Struktur. Das gilt, glaube ich, auch für das Thema, zu dem ich hier jetzt sprechen darf. Das Internet ist ein dezentrales Computernetz, dessen virtuelle Räume die freie Kommunikation unreglementierter Informationsflüsse ermöglicht. Diese These finden Sie immer wieder, Sie finden sie im Feuilleton, Sie finden sie in der politischen, gesellschaftlichen Debatte, Sie finden sie auch in der Forschungsliteratur. Sie müssen nur bei Jürgen Habermas reingucken, da gibt es solche Sätze fast wörtlich. Die These ist so alt wie das Netz, sie ist so verbreitet, dass ich mir Beispiele hier spare und sie ist falsch. Und inwiefern sie falsch ist, will ich Ihnen erläutern, indem ich über die Kommunikation im Netz jetzt auf drei Ebenen rede. Einmal relativ kurz auf der Ebene der Hardware, der technischen Basis des Netzes, dann auf der Ebene der Software und dem, was wir da an Entwicklung haben und am Schluss. Da kommt es dann zu den zentralen Thesen meines Vortrags im Blick auf die Dynamik in den sozialen Netzwerken. Lassen Sie mich mit ein paar Zahlen kurz beginnen. 800.000, das ist also genau 818.374, 269 Hosts des Internets wurden im Januar gezählt. Über diese Hosts sind 1 Milliarde Computer ans Netz angeschlossen. 5 Milliarden Geräte sind es aber tatsächlich, da zählen dann Mobiltelefone genauso dazu wie Kühlschränke, Autos und Kernkraftwerke. Menschen, die das Internet nutzen, sind ungefähr 2 Milliarden. Die Zahl ist noch ein bisschen größer. 4 Billionen 340 Milliarden Dollar werden voraussichtlich im laufenden Jahr für Kommunikation ausgegeben. Das Internet erzeugt, während es diese Kommunikation verbreitet, verbraucht, während es diese Kommunikation verbreitet, ungefähr 2% des globalen Energieverbrauchs. Damit stünde es, wäre es ein Land an Platz 5. Virtuell, meine Damen und Herren, ist das nicht. Das Internet ist eine hochgradig materielle, kostspielige und energieverbrauchende technische Umgebung für in den allermeisten Fällen sehr reale Form von Kommunikation. Streichen wir schon mal eins, das Virtuelle. Der weltweite Datenverkehr im letzten Jahr sieht symbolisiert ungefähr so aus. Das sieht nicht nach einem Netz aus, sondern nach Autobahnen. Al Gore lässt grüßen. Geleitet wurde die Kommunikation in einem ganz erheblichen Maße darüber. Das sind Unterseekabel. Tausende von Kilometern dicke Kabel, die die Ozeane durchziehen. Diese Grafik hat der Guardian 2008 ins Netz gestellt, als er einen Bericht gemacht hat über, das sehen Sie hier auch, da an diesem kleinen Kreis, eine Unterbrechung von drei Unterseekabeln im Meer vor Alexandria. Diese Unterbrechung hat dazu geführt, dass kurzfristig in Ägypten 70% des Internetverkehrs ausgefallen ist, in Indien noch 60%, der Iran soll, das weiß man nicht genau, kurzzeitig ganz offline gewesen sein. Burma hatte ein Jahr vorher alle Kabel gekappt, da war das Land auch offline. Ägypten hat am 27. Januar dieses Jahres, Sie erinnern sich wahrscheinlich auch in dieser schnell vergesslichen Zeit noch, das Internet verschwinden lassen, das ägyptische. Nicht indem es Kabel gekappt hat, sondern indem es das Border Gateway Protocol gelöscht hat und damit die 3500 Routen, die Ägypten ins Ausland hat, zum Verschwinden gebracht hat. Damit war Ägypten unsichtbar. Hardware kann das Internet kontrollieren. Sehr wohl, sehr manifest. Software auch. Das ist eine Karte, also die Karte eben war vom Guardian, die hier ist von Reporter ohne Grenzen und zeigt die unterschiedlichen Grade der bestehenden Internetzensur. Das können Sie sich in Ruhe angucken, aber was das für die These bedeutet, ist klar, das Netz lässt sich auf Hardware-Ebene regulieren. Es wird zum Teil auf Hardware-Ebene reguliert. Manifester sind Kontrollmöglichkeiten von und mit Programmen. Das macht jede Kommunikation über das Netz immer schon anfällig, zum Beispiel durch Zensur, durch totalitäre Regierung. Es macht die Kommunikation im Netz, dass Sie mich nicht falsch verstehen, aber noch lange nicht gänzlich kontrollierbar. Selbst in totalitären Systemen nicht, weil sich Software programmierte Zensuren in vielen Fällen hacken lassen und in demokratischen Gesellschaften eben schon einmal gar nicht. Wir haben das erste Kapitel verlassen, wir sind auf der Ebene von Software. Software strukturiert den Datenaustausch im Netz und damit sämtliche Kommunikation auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich nenne nur die technischen Verbindungsprotokolle, Zugangssoftware, Suchmaschinen, die Online-Welten der Portale, mittlerweile die Welten der Apps, Games nicht vergessen. Wir haben es auf der Ebene von Software mit einer Spannung zu tun, die der Architektur des Netzes intrinsisch eingeschrieben ist. Einer Spannung zwischen anarchistischen Tendenzen und rigider Kontrolle. Diese Spannung können Sie sich deutlich machen auf einer ganz basalen Ebene. TCP/IP gegen DNS. TCP/IP, die Verbindungsprotokoll-Software, die es ermöglicht, dass Rechner unterschiedlichster Art und Weise alle miteinander reden können, ist ein nicht-hierarchisches Peer-to-Peer-Protokoll. DNS, das sind diejenigen Datenbanken, die die Webadressen in IP-Adressen auflösen. Also aus hamburg.de wird dabei die IP-Adresse 212.1.41.12. Diese DNS-Daten sind sehr strukturiert nach einem streng hierarchischen System, an dessen Spitze die sogenannten Root-Server stehen. Von den Root-Servern gibt es weltweit 13. 10 stehen in den USA, einer in Großbritannien, einer in Schweden und einer in Japan. Verwaltet werden die Root-Server von verschiedenen Organisationen. Die meisten haben ihren Sitz in den USA. Tim Berners-Lee hat 99 bereits in seinem Buch Weaving the Web davon gesprochen, dass das DNS-System, das betrifft nicht das Internet, sondern nur das World Wide Web, merkt mich, das DNS-System die eine zentrale Achillesferse ist, über die das Web runtergebracht werden kann, abgeschaltet, wenn man will, aber natürlich auch kontrolliert. Bleiben wir bei der Software und gehen wir ganz nach oben zu den großen Playern. Google. Googles Softwareagenten versammeln und bewerten Daten des Netzes auf unsere Anfrage hin nach Kriterien, die wir weder festlegen noch durchschauen können. Die Intransparenz des PageRank-Algorithmus von Google ist, davon bin ich zutiefst überzeugt, ein zu Recht gut gehütetes Geschäftsgeheimnis. Das ist so wie Coca-Cola. Die geben ihr Rezept auch nicht her. Und man muss Google ja nicht nutzen. Aber wenn sie es nicht nutzen, nutzen sie Bing, die machen es auch nicht anders und sagen ihnen auch nicht, wie es geht. Raus kommen sie dann nicht. Sie haben es, wenn sie im Netz unterwegs sind und sie sind darauf angewiesen, mit Suchmaschinen zu tun, die nach Kriterien arbeiten, die sie nicht verstehen werden. Die meisten von ihnen zumindest nicht. Angesichts dieser Macht von Google ist es nicht gänzlich ohne Ironie, dass der Marktführer der Suchmaschinen sich derzeit zugleich zum Sprachrohr für Freiheit im Internet aufschwingt. Sie haben das mitgekriegt letzte Woche, Eric Schmidt mit einer flammenden Rede für die Freiheit im Netz gegen angestrebte Sperrungen von File-Sharing-Websites. Davon mag man halten, was man will. Mich interessiert an Google jetzt ein Punkt besonders, nämlich Wir finden einerseits nur, was Googles Algorithmen uns zeigen, wir finden aber zunehmend auf dieselbe Anfrage jeder auch noch etwas anderes. Das hat damit zu tun, dass Google seine Suchen personalisiert, sich merkt, was Sie, wenn Sie das nicht einstellen, Sie können das, aber das bedarf Medienkompetenz. Es merkt sich halt, was Sie vorher gesucht haben und filtert daraufhin schon mal die Ergebnisse auch auf Sie spezifisch zu. Das heißt, es gibt noch nicht mal mehr ein Google. Darüber hat gerade erst, ich glaube, erscheint diese Tage erst das Buch oder ist gerade erschienen, das Video macht im Netz die Runde, Ellie Pariser von MoveOnOrg, so heißt die Organisation, ein Buch verfasst, das heißt The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You. Sehr interessantes Werk. Eine solche Filterblase ist natürlich auch, eben schon angesprochen, Facebook. Facebook ist mehr mittlerweile als das soziale Netzwerk, als das die Studenten um Zuckerberg es gegründet haben. Es ist für viele, das wissen Sie mittlerweile, die Einstiegsseite ins Netz schlechthin, der Umschlagort für alle Online-Aktivitäten. Was Sie allerdings auf Ihrem Facebook-Profil selber und in Ihrem Newsfeed lesen, ist noch stärker personalisiert als das, was Sie bei Google finden. Sie kriegen nur einen Ausschnitt der Welt mit, wenn Sie über Facebook ins Netz gehen, wie das viele mittlerweile machen. Sie sehen auch algorithmische Personalisierung. Sie sehen ja auch, wenn Sie das wieder nicht ändern, was Sie können, sehen Sie in Ihrem Newsfeed ja auch erstmal nur die Feeds von den Freunden, mit denen Sie viel interagieren, und all die anderen sehen Sie nicht. Sie können das ändern. Da gilt bei Facebook ja wie bei allem, was Sie machen, diese Opt-out-Regel, die halt schwer zu verstehen ist und in diesen unterschiedlichen, über diese unterschiedlichen Regler auch sehr umständlich zu bedienen ist. Über die Risiken von Facebook als Algorithmen- und geschäftsbedingungsgesteuerter Ort brauche ich, glaube ich, hier nichts zu sagen. Facebook ist allerdings mehr als ein Algorithmen- und geschäftsbedingungsgesteuerter Ort. Facebook ist auch ein Prototyp für usergetriebene Entwicklung der neuen Kommunikationsweisen im Netz. Wer Facebook intensiv nutzt, wird Teil eines Datenstroms, den er über den Austausch von Kommentaren, Postings, Verlinkungen und Gefallensbekundungen erst mit ins Leben ruft. Ohne dass Sie mitmachen, passiert bei Facebook nichts. Das heißt, Facebook ist für das, was es ist, ganz wesentlich darauf angewiesen, dass die Nutzer etwas mit ihm machen. Die Dynamik der Kommunikation treibt die Entwicklung aller sozialen Netzwerke nicht nur einfach voran, sie treibt sie immer wieder auch in Richtung, die ihre Entwickler selber so nie hätten vorhersagen können und zum Teil auch gar nicht gewollt haben. Nehmen Sie den nächsten großen Player, nehmen Sie Twitter. Als Twitter an den Start ging, hieß das Mission Statement: Twitter is a service for friends, family and colleagues to communicate and stay connected through the exchange of quick, frequent answers to one simple question. What are you doing? Wenn Sie heute reinschauen, heißt das Mission Statement: Follow your interest, instant updates from your friends, industry experts, favorite celebrities and what's happening around the world. Was Twitter gemacht hat, ist hinterher zu laufen der Entwicklung, die die User mit Twitter veranstaltet haben. Nämlich es von einem Austausch, Informationsaustauschsystem, SMS-artig zwischen Freunden zu dem zentralen Informationsumschlagsort des Netzes zu machen. Das hat Twitter nicht gemacht. Und Twitter steuert das auch in einem nur unerheblichen, finde ich unerheblichen, gerade algorithmisch. Twitter wird von den Nutzern gesteuert. Dafür steht die Chiffre des Web 2.0. Die Dynamik sozialer Interaktion erzeugt Netzeffekte, deren Eigendynamik nicht in erster Linie Software und schon gar nicht Hardware gesteuert, sondern User gesteuert, die Form des Mediums selbst manifest verändert. Vorhersehbar scheint das gewesen zu sein. Tim Berners-Lee hat 1999 in Weaving the Web diese These bereits formuliert. Er konnte damals nicht wissen, wie sehr er damit recht hat. Das Internet ist eine soziale Schöpfung, keine technische. Angesichts der geradezu unglaublichen sozialen Kreativität, ohne die es Wikipedia oder Flickr, YouTube und all die anderen Internetangebote, deren Inhalte von vielen Nutzern in der ganzen Welt wohlgemerkt und bei Alexa ganz oben, zusammengetragen, bewertet und geordnet, gar nicht geben würde. Heute ist evident, dass man das Internet und seine Medien nur verstehen kann, wenn man sich anschaut, was seine Nutzer aus ihm machen. Im Internet von heute haben wir es mit Medien zu tun. Jeder einzelne dieser Formate ist ein eigenes Medium, deren Gebrauch nicht nur den Nutzen der jeweiligen Website, sondern die mediale Form, das Medium selber, erst erzeugt. Das ist, aber ich werde jetzt hier nicht professoral, das ist ganz neu auch nicht. Die Mediengeschichte ist voll von solchen Beispielen, dass man eine Technik hingeworfen hat und der Gebrauch erst, Telefon wäre das beste Beispiel, der Gebrauch erst das Medium, was wir dann am Schluss kennengelernt haben, erzeugt hat. Nehmen wir noch ein Beispiel, die Blogosphäre. Der Übergang von dem privaten Homepage zum mitteilungsfreudiger Internetnutzer der 90er Jahre in die Ära der Blogger des 21. Jahrhunderts, so weit sind wir noch nicht, ist kein gradueller, sondern ein prinzipieller. Blogs machen nur Sinn, wenn die Beiträge verlinkt werden und zumindest einige Leser selber zu Autoren werden. Während das Internet immer schon, das gilt auch für die Zeit vorm World Wide Web, potenziell interaktiv war, ist kommunikative Interaktion für das Web, wie wir es heute kennen, eine Conditio sine qua non. Es gäbe das alles nicht, ohne dass Nutzer es gestalten würden. Lassen Sie mich vor diesem Hintergrund dieses schnellen Gangs durch meine drei Ebenen zwei Thesen hier an die Wand werfen, die nicht ganz so sexy sind wie die Eingangsthese, dafür aber, glaube ich, den Vorteil haben, dass sie stimmen. Das Internet ist ein dezentrales Computernetz. Ja, es ist dezentral, auch wenn es nicht so dezentral ist, wie man sich das, wenn man nur Paul Barrans Skizze im Kopf hat, vorstellt. Dessen technische Infrastruktur softwarebasierte Möglichkeitsräume sozialer Interaktion mit digitalen Daten eröffnet. Und es tut das wohlgemerkt immer global. Erst die Praxis der Nutzer wandelt die technischen Hard- und Software-bedingten Möglichkeiten in reale Medien mit je spezifischen und stets wandelbaren Kommunikationsstrukturen. Dabei hat die Netzkommunikation längst begonnen, die Grenzen des Internets zu überschreiten und im Alltag von Nutzern Fuß zu fassen, sodass eine tatsächliche Analyse von Netzkommunikation heute keine rein auf Internetaktivitäten beschränkte Analyse mehr sein könnte. Wenn ich das zusammenfasse, kommt das heraus. Das eine Internet gibt es nicht. Es gibt ja nicht einmal einen Google. Kommunikation im Internet gibt es so auch nicht. Es gibt nur immer wieder je spezifische Formen neu entstehender Kommunikationsweisen mit eigenen Chancen und immer wieder auch neu entstehenden eigenen Risiken und Gefahren. Die Hardware der Maschinen und die Software der Programme schaffen nur die Voraussetzung für Netzkommunikation. Die Realisierung der Kommunikation ist Sache der Nutzer. Wo die Nutzer die Kommunikation aber zu ihrer Sache machen, und das wissen Sie als Softwarehersteller nicht vorher, ob das ankommt oder nicht, da kommt es tatsächlich immer wieder, nicht immer, aber immer wieder, zu emergenten Phänomenen. Hier entsteht das Neue, das Unerwartete, das Überraschende. Und hier herrscht dann tatsächlich auch immer wieder ein anarchistischer Geist, der sich nur um den Preis des Stillstands, der Eigendynamik, der Kommunikation, das heißt des Kältetods, der netzspezifischen Interaktion zähmen ließe. Man kann den letzten Satz auch umformulieren. Man kann sagen, frei in einem irgendwie grundsätzlichen Sinne ist das Internet nicht und war es auch nie. Offen aber muss es sein und bleiben, weil sonst gar keine Internetkommunikation mehr da sein würde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.